Auf Ridingthorpe Manor sind in der Nacht Schüsse gefallen. Als Sherlock Holmes und Dr. Watson dort eintreffen, scheint der Fall zunächst eindeutig. Aber Holmes stößt auf Spuren, die nicht dazu passen. Und plötzlich geht es nicht mehr nur darum, was geschehen ist, sondern wer noch im Verborgenen wartet. Los geht's mit unserem zweiten Teil der tanzenden Männchen.
Der Fall hatte mit einem Blatt Papier begonnen, mit kleinen Figuren, die aussahen wie eine kindliche Spielerei. Doch je öfter sie in Ridingthorpe Manor auftauchten, desto deutlicher wurde, dass sie für Elsie Cubitt mehr bedeuteten als irgendein Streich. Hilton Cubitt liebte seine Frau und vertraute ihr. Deshalb drängte er sie nicht, als sie schwieg. Doch mit jeder neuen Zeichnung wurde ihre Angst größer, und Holmes war sich immer sicherer, dass dahinter jemand steckte, der Elsie kannte. Jemand, der wusste, wo sie lebte. Die letzte Botschaft jedoch ließ Holmes keine Ruhe. Er fürchtete, dass Cubitt in unmittelbarer Gefahr war. Und so reisten wir unverzüglich nach Norfolk. Erst als wir North Walsham erreichten, erfuhren wir, dass in der Nacht auf Ridingthorpe Manor Schüsse gefallen waren. Was genau geschehen war, erfuhren wir zunächst nicht. Nur eines war klar. Aus den Warnungen war längst eine reale Gefahr geworden. Ridingthorpe Manor tauchte zwischen den Bäumen vor uns auf, still und beinahe verborgen. Als wir vor dem Haus aus der Kutsche stiegen, kam uns Inspektor Martin von der Norfolk Constabulary entgegen. Er war ein kleiner, wacher Mann, mit gepflegtem Schnaubart. Als Holmes seinen Namen nannte, trat für einen Moment Erstaunen in sein Gesicht.
»Sherlock Holmes? Verzeihen Sie, aber das Verbrechen geschah erst in der vergangenen Nacht. Wie konnten Sie in London schon davon wissen?«
»Ich wusste es nicht, Inspektor. Ich befürchtete es.«
Der Inspektor sah ihn verwundert an. Die Überraschung wich nicht ganz, doch nun lag Aufmerksamkeit in seinem Blick.
»Ich habe Hinweise, die mit den Kreidezeichnungen zusammenhängen. Ich erkläre Ihnen alles, sobald es möglich ist. Jetzt zählt nur eines. Wir dürfen nicht zulassen, dass der erste Eindruck diesen Fall in die falsche Richtung lenkt.«
»Dann sehen wir uns die Sache gemeinsam an, Mr. Holmes. Ich bin für jede Hilfe dankbar.«
Im Haus erfuhren wir Genaueres. Der Arzt kam eben aus dem Zimmer von Mrs. Cubitt. Ihre Verletzung war schwer, doch nicht hoffnungslos. Sie war bewusstlos und niemand konnte sagen, wann sie wieder sprechen würde. Bei Hilton Cubitt hingegen war jede Hilfe zu spät gekommen. Die Kugel hatte ihn ins Herz getroffen. Im Arbeitszimmer fand man einen Revolver und aus dieser Waffe waren zwei Schüsse abgegeben worden. Damit schien der Fall auf den ersten Blick eine furchtbare Tragödie im eigenen Haus zu sein. Entweder hatte Cubitt auf seine Frau geschossen und danach auf sich selbst, oder Mrs. Cubitt hatte ihn getötet und anschließend die Waffe gegen sich gerichtet. Holmes hörte sich diesen ersten Bericht an, ohne den Inspektor zu unterbrechen. Doch ich kannte ihn gut genug, um zu sehen, dass er den naheliegenden Schluss noch lange nicht annahm.
»Ist das Arbeitszimmer so geblieben, wie man es vorgefunden hat?«
»Soweit möglich, ja. Nur Mrs. Cubitt wurde hinausgetragen. Alles andere blieb an seinem Platz.«
»Gut, dann beginnen wir mit denjenigen, die zuerst im Zimmer waren.«
Inspektor Martin gab einem Constable an der Tür ein knappes Zeichen. Während wir warteten, blieb Holmes reglos stehen, den Blick auf die geschlossene Tür des Arbeitszimmers gerichtet, als gehe er den Weg der ersten Zeugen bereits in Gedanken nach. Kurz darauf wurden die beiden Dienstmädchen hereingeführt. Sie waren noch immer blass und verstört, und es kostete sie sichtbar Mühe, das Geschehen noch einmal zu schildern. Sie hatten oben geschlafen, als der erste Schuss sie aus dem Schlaf riss. Einen Augenblick lang wussten sie nicht, was geschehen war. Dann fiel ein zweiter Schuss, und nun gab es keinen Zweifel mehr. Die beiden liefen aus ihren Zimmern und eilten die Treppe hinunter. Als sie unten ankamen, stand die Tür des Arbeitszimmers offen. Drinnen brannte auf dem Tisch noch eine Kerze. Ihr Licht fiel auf Hilton Cubitt, der mitten im Raum lag. Mrs. Cubitt war nah am Fenster zusammengesunken, schwer verwundet, aber noch am Leben. In einem Punkt widersprachen sich die beiden Frauen nicht. Als sie das Arbeitszimmer erreichten, war das Fenster geschlossen und von innen verriegelt. Auch die Außentüren des Hauses waren verschlossen. Wer immer geschossen hatte, nach allem, was sie gesehen hatten, konnte niemand von außen gekommen oder hinausgelangt sein. Holmes ließ sie ausreden. Erst bei einem scheinbar nebensächlichen Detail hob er den Blick. Die Frauen hatten den Geruch von Pulver nicht erst im Arbeitszimmer bemerkt, sondern bereits oben im Flur.
»Riechen Sie das, Inspektor?«
»Den Rauch?«
»Ja, nicht nur hier im Arbeitszimmer. Die Mädchen haben ihn schon oben im Flur bemerkt.«
»Dann muss er hinausgezogen sein.«
»Oder hinausgetragen. Durch einen Luftzug.«
Danach führte uns der Inspektor in das Arbeitszimmer. Der Raum war klein und an drei Seiten von Bücherregalen umgeben. Gegenüber dem Fenster stand der Schreibtisch. Dahinter sah man hinaus in den Garten. Auf dem Boden waren noch die Spuren der Stelle zu erkennen, an der Hirten Cubitt gelegen hatte. Holmes blieb dort zuerst stehen. Er sah auf den Boden, dann zum Schreibtisch, dann zum Fenster, als setze er den Raum in Gedanken wieder so zusammen, wie er in der Nacht gewesen sein musste. Danach wandte Holmes sich der Kleidung des Toten zu. Die Kugel war von vorn gekommen, doch an Cubitts Händen und an seiner Kleidung fanden sich keine Pulverspuren. Auch bei Mrs. Cubitt hatte der Arzt an der Hand keine sicheren Spuren gefunden, die bewiesen hätten, dass sie selbst geschossen hatte.
»Das entlastet noch niemanden, Inspektor. Aber es belastet auch niemanden sicher. Wären solche Spuren vorhanden, müssten wir sie sehr ernst nehmen. Da sie fehlen, sollten wir mit unserem Urteil warten.«
Danach ließ Holmes von der Kleidung des Toten ab und trat zum Fenster. Er prüfte den Rahmen, den Sims und den unteren Rand des Holzes. Dann hielt er inne.
»Sagen Sie, Inspektor, wie erklären Sie sich das hier?«
Er deutete auf den unteren Teil des Fensterrahmens. Der Inspektor trat näher heran. Erst jetzt sah auch er das klare Einschussloch im Holz.
»Dann sind mehr als zwei Schüsse gefallen.«
»Mindestens drei.«
»Aber das Fenster war geschlossen. Von innen verriegelt.«
»Als die Dienstmädchen das Zimmer betraten. Das sagt jedoch nichts darüber aus, ob es die ganze Nacht verriegelt war.«
»Aber nicht unbedingt zu dem Zeitpunkt, als die Schüsse fielen.«
»Ganz richtig. Es muss für kurze Zeit offen gestanden haben.«
»Sie glauben wegen des Rauchs?«
»Genau. Der Pulverdampf muss nach den Schüssen so dicht im Zimmer gestanden haben, dass jemand das Fenster öffnete. Erst später wurde es wieder geschlossen und verriegelt.«
Holmes wandte den Blick langsam vom Fenster ab. Erst jetzt sah er zur Kerze auf dem Tisch hinüber, trat näher heran und betrachtete sie einen Augenblick.
»Und die Kerze bestätigt es. Hätten die Fenster länger offen gestanden, wäre das Wachs einseitig verlaufen. Sie ist aber sauber abgebrannt. Also war das Fenster nur kurz offen, lang genug für den Rauch, doch nicht lang genug für die Flamme.«
In diesem Augenblick kippte der Fall. Was zunächst wie eine furchtbare Tragödie zwischen zwei Menschen gewirkt hatte, ließ sich nicht mehr allein aus dem Arbeitszimmer heraus erklären. Das offene Fenster, der Pulverdampf im Flur und die sauber abgebrannte Kerze, alles wies darauf hin, dass in jener Nacht noch jemand anderes beteiligt gewesen war.
»Dann galt dieser Schuss dem Fremden.«
»Das liegt nahe, aber bewiesen ist es noch nicht.«
Holmes erwiderte nichts weiter. Der Entschluss vom Inspektor blieb im Raum stehen. Doch Holmes war bereits beim nächsten Detail. Er wandte sich wieder dem Zimmer zu. Auf dem Schreibtisch stand eine kleine Damenhandtasche aus Krokodilleder mit silbernen Beschlägen. Holmes nahm sie auf, öffnete sie und legte den Inhalt vorsichtig auf den Tisch.
»Banknoten?«
»Ja, 20 Banknoten, je 50 Pfund. Bewahren Sie das sorgfältig auf, Inspektor. Dieses Geld wird vor Gericht noch eine Rolle spielen.«
Holmes reichte dem Inspektor die Tasche samt Inhalt. Dann blieb sein Blick einen Moment auf der Waffe liegen. Etwas an der Reihenfolge der Schüsse schien ihn noch zu beschäftigen. Besonders der erste Knall, den das Hauspersonal gehört hatte. Auf Holmes Bitte hin ließ Inspektor Martin die Köchin rufen. Nur wenige Minuten später wurde sie hereingeführt. Auch sie war in jener Nacht durch die Schüsse geweckt worden. Sie wirkte noch immer aufgeregt und hielt die Hände fest ineinandergelegt.
Mrs. King, Sie sagten, der erste Schuss habe Sie aus dem Schlaf gerissen. Kam er Ihnen lauter vor als der zweite?
Das ist schwer zu sagen, Sir. Er hat mich geweckt. Aber ja, laut war er. Sehr laut.
Könnte es sein, dass Sie zwei Schüsse hörten, die fast im selben Augenblick fielen?
Das kann ich nicht sagen. Wirklich nicht.
Holmes nickte langsam. Die Aussage der Köchin brachte keinen Beweis, doch sie ließ eine Möglichkeit offen, die ihn sichtlich beschäftigte.
Dann dürfen wir nicht ausschließen, dass der erste Knall im Haus kein einzelner Schuss war, sondern zwei Schüsse, die fast zugleich fielen.
Einer aus dem Zimmer und einer von draußen.
Es wäre eine Erklärung, noch kein Beweis.
Nachdem Holmes im Arbeitszimmer nichts weiter fand, führte er uns hinaus in den Garten. Draußen ging er ohne Zögern an der Hauswand entlang, bis er unter dem Fenster stehen blieb, das wir eben untersucht hatten. Unter dem Fenster zog sich ein schmales Blumenbeet entlang. Die Erde war weich vom Tau der Nacht, und man sah deutlich, dass dort jemand gestanden hatte. Einige Blumen waren niedergetreten, dazwischen zeichneten sich mehrere klare Abdrücke ab.
Fußspuren?
Ja, von einem Mann. Sehen Sie die Form. Lang, schmal und vorn spitz zulaufend. Er stand dicht am Fenster, genau dort, wo er ins Zimmer sehen und schießen konnte.
Holmes blieb noch einen Moment über den Abdrücken gebeugt. Dann ließ er den Blick langsam über das Beet und den Rand des Rasens wandern, als folge er einer Spur, die für uns kaum sichtbar war.
Wonach suchen Sie?
Nach einer Spur, die nicht im Zimmer liegen kann.
Kurz darauf hielt Holmes inne. Er bückte sich rasch und hob etwas Kleines aus dem Gras. Einen schmalen Messingzylinder, halb zwischen den Halmen verborgen.
Wie ich es mir dachte. Die dritte Patronenhülse.
Er richtete sich auf und wandte sich an Inspektor Martin.
Ich denke, Inspektor, wir wissen nun beinahe, was in dieser Nacht geschehen ist. Offen bleibt nur, wer der Mann vor dem Fenster war und wie wir ihn dazu bringen, sich zu zeigen.
Holmes blieb nicht lange bei den Spuren im Garten. Für ihn war der äußere Ablauf nun klar genug. Was fehlte, war der Name des Mannes, der vor dem Fenster gestanden hatte, und der Ort, an dem wir ihn finden konnten.
Inspektor, ist Ihnen eine Farm mit dem Namen Elridge bekannt?
Elridge? Der Name sagt mir nichts.
Noch draußen im Garten ließ Inspektor Martin bei den Dienstboten nachfragen. Zunächst wusste niemand etwas mit dem Namen anzufangen. Erst der Stalljunge zögerte. Er wischte sich die Hände an der Hose ab und dachte einen Moment nach. Dann fiel es ihm ein. Ja, Elridge's Farm kannte er. Sie lag einige Meilen entfernt, an der Straße nach East Ruston. Bei diesen Worten sah Holmes kurz auf. Sein Gesicht blieb fast unbewegt. Nur um seinen Mund zeigte sich ein kaum merklicher Zug von Bestätigung.
Lassen Sie ein Pferd satteln. Der Junge soll eine Nachricht zur Farm bringen.
An wen soll er sie übergeben?
Holmes antwortete nicht. Er drehte sich um und ging mit schnellen Schritten ins Haus zurück. Inspektor Martin und ich folgten ihm. Im Arbeitszimmer setzte Holmes sich an den Schreibtisch und zog die Blätter mit den Zeichnungen zu sich heran. Einen Moment lang verglich er die Zeichen schweigend. Dann nahm er Feder und Tinte. Doch statt seiner gewohnten, klaren Handschrift setzte er Strichmännchen aufs Papier. Ungelenk, sonderbar, und doch unverkennbar nach demselben Muster wie jene Zeichen, die uns bis hierher geführt hatten. Keiner von uns sprach. Erst als Holmes den Brief faltete und den Umschlag beschriftete, sahen wir, für wen die seltsame Nachricht bestimmt war. Für einen gewissen Abe Slaney. Auf Elridge's Farm bei East Ruston.
Abe Slaney?
Das ist der Mann, den wir suchen.
Dann lasse ich ihn sofort festnehmen.
Noch nicht, Inspektor. Wir lassen ihn zu uns kommen.
Martin sah Holmes einen Moment lang an. Dann verstand er. Holmes wollte nicht zur Farm aufbrechen. Er hatte etwas anderes vor.
Sie wollen ihm also eine Falle stellen und herlocken?
Wenn meine Vermutung stimmt, wird er kommen. Er glaubt, die Nachricht stamme von Mrs. Cubitt.
Und wenn er gefährlich ist?
Davon gehe ich aus. Darum rate ich Ihnen, Verstärkung anzufordern. Wenn Abe Slaney der Mann ist, für den ich ihn halte, sollten wir ihn nicht unterschätzen.
Der Stalljunge erhielt den Brief mit der Anweisung, ihn persönlich abzugeben und unterwegs keine Fragen zu beantworten. Wenig später hörten wir draußen Hufschlag auf dem Kiesweg. Das Geräusch entfernte sich rasch, bis es zwischen den Bäumen verklang. Dann lag Riding Thorpe Manor wieder still. Holmes ließ dem Dienstpersonal ausrichten, ein Besucher, der nach Mrs. Cubitt frage, dürfe nichts über ihren Zustand erfahren. Man solle ihn ohne Aufsehen in den Salon führen. Erst da begriff ich ganz, was Holmes getan hatte. Er hatte keine Nachricht verschickt. Er hatte eine Falle gestellt. In den Salon zogen auch wir uns zurück. Der Arzt blieb bei Mrs. Cubitt. Holmes, Inspektor Martin und ich warteten unten. Durch die Fenster fiel das matte Licht des Nachmittags. Kein Laut drang von draußen herein, und doch schien das ganze Haus angespannt zu lauschen. Holmes ließ diese Stille eine Weile bestehen. Dann nahm er die Blätter mit den Zeichnungen wieder zur Hand und breitete sie vor uns auf dem Tisch aus.
Während wir hier warten, kann ich Ihnen zeigen, wie ich auf Abe Slaney kam.
Ich höre, Mr. Holmes.
Auch ich bin gespannt, wie Sie das angestellt haben. Bisher sah ich darin nur Strichmännchen.
Für sich genommen wirkten sie auch kaum bedeutend. Eine Kritzelei an einer Tür, ein paar seltsame Figuren auf Papier. Doch sobald man die einzelnen Reihen miteinander vergleicht, zeigt sich, dass sie nicht zufällig entstanden sein können. Sie gehören zusammen.
Während Holmes sprach, rückte er die Blätter so zurecht, dass wir sie miteinander vergleichen konnten. Dann legte er den Finger auf die Fähnchen, die einige in der Hand hielten.
Die kleinen Flaggen waren mein erster fester Anhaltspunkt. Sie standen nicht zufällig bei einigen Figuren. Sie markierten das Ende eines Wortes. Noch konnte ich keine der Figuren lesen. Aber ich wusste nun, dass sie nicht einzeln dastanden. Sie gehörten zusammen, wie Buchstaben in einem Satz.
Also, suchten Sie nach einem Muster?
Ja, Inspektor. Zuerst nach dem Zeichen, das am häufigsten wiederkehrte. Wenn die Figuren für Buchstaben standen, musste eines von ihnen öfter auftauchen als die übrigen.
Im Englischen ist das gewöhnlich das E. Also setzte ich dieses Zeichen versuchsweise dafür ein. Sicher war damit noch nichts, doch wenn meine Annahme stimmte, mussten die folgenden Zeichen sich danach richten.
Dann war also die kleine Reihe entscheidend, die Cubitt am Morgen an der Tür des Schuppens entdeckt hatte.
Genau, Watson. Diese Reihe war der erste wirkliche Prüfstein. Nur 5 Zeichen. Und das zweite und vierte Zeichen waren gleich. Genau jenes Zeichen, das ich versuchsweise als E gelesen hatte.
Also suchten Sie nach einem Wort mit 5 Buchstaben. Mit einem E an zweiter und vierter Stelle.
Ja, wenn diese kleine Reihe wirklich von Mrs. Cubitt stammte, dann war sie keine Erklärung. Sie war eine Antwort. Ein einziges Wort, mit dem sie den Mann zurückwies.
Dann konnte es nur eines heißen. Never.
Genau. Never. Niemals. 2 E's an den richtigen Stellen. Damit bestätigte sich meine Annahme. Und zum ersten Mal wurden die Figuren lesbar.
Mit diesem einen Wort rückte alles näher. Die Figuren waren nicht mehr nur Zeichen auf Papier. Sie waren Teil eines Gesprächs. Eines Gesprächs, das Elsie Cubitt vor ihrem Mann verborgen hatte. Und dieses erste lesbare Wort war keine Bitte, keine Erklärung. Es war eine Abwehr. Holmes ließ die Erkenntnis wirken. Dann deutete er auf eine der längeren Reihen.
Von dort aus kam ich weiter. In mehreren Botschaften fand ich eine Folge von Zeichen, die nur Elsies Name sein konnte. Und direkt davor stand ein kurzes Wort. Eine Aufforderung an sie.
Er verlangte, dass sie zu ihm kommt.
Ja. Nicht offen. Nicht vor ihrem Mann. Er rief sie heimlich zu sich. Und Elsies Antwort darauf war: Niemals.
Holmes zog eine der umfangreicheren Abschriften zu sich heran und legte den Finger auf eine bestimmte Reihe von Zeichen.
Mit diesem ersten Schlüssel konnte ich auch die längeren Botschaften lesen. Sie waren an Elsie gerichtet. Eine lautete: Ich bin hier, Abe Slaney. Eine andere nannte einen Ort, Elridge's Farm.
Also wussten Sie, an wen die Nachricht gehen musste?
Name und Ort hatte ich. Aber das verriet mir noch nicht, wer dieser Mann war. Alle Spuren führten mich schließlich nach Amerika. Der Brief, Mrs. Cubitts Herkunft und schließlich dieser Name, Abe Slaney. Also telegrafierte ich an Wilson Hargreave, einen zuverlässigen Kontakt bei der New Yorker Polizei. Seine Antwort traf gestern Abend ein.
Und wer ist dieser Abe Slaney?
Kein gewöhnlicher Abenteurer, Watson. Abe Slaney ist einer der gefährlichsten Verbrecher aus Chicago.
Der Name Chicago veränderte die Stimmung am Tisch. Bis dahin war Slaney für uns nur ein Name auf einem Umschlag gewesen. Ein Fremder, der vor einem Fenster in Norfolk gestanden hatte. Nun wurde klar, dass dieser Mann eine Geschichte mitbrachte, die weit über Ridingthorpe Manor hinausreichte. Inspektor Martin sah auf die Blätter, als lägen sie nun in einem anderen Licht vor ihm.
Und die letzte Botschaft, die Mr. Cubitt mir sandte, ließ keinen Zweifel mehr. Sie war keine Bitte, keine Aufforderung, sie war eine Drohung. Ihr Sinn war: Elsie, bereite dich darauf vor, deinem Gott gegenüberzutreten.
Mir war, als sähe ich Hilton Cubitt wieder vor mir. Seine offene Art, sein Vertrauen, seine schlichte Sorge um seine Frau. Er hatte uns Zeichen gebracht, die er selbst nicht lesen konnte. Elsie aber musste gewusst haben, was sie bedeuteten und was ihr drohte.
Und wenn er wirklich dort ist? Wollen Sie ihn nicht sofort festnehmen lassen?
Nein, Inspektor, nicht dort. Nicht, solange wir ihn hierher bringen können. Halten Sie Ihre Männer bereit. Wenn meine Nachricht angekommen ist, dann ist Abe Slaney bereits unterwegs.
Martin wandte sich unwillkürlich zum Fenster. Im selben Augenblick hörten wir Schritte auf dem Kiesweg. Sie kamen näher, fest und ohne Hast. Durch die Fensterscheibe sahen wir einen großen Mann den Weg heraufkommen, in grauem Flanell, mit schwarzem Bart und verlebtem Gesicht. Er hielt nicht inne und sah sich auch nicht um. Er ging geradewegs zur Tür, als zweifle er nicht daran, eingelassen zu werden.
Hinter die Tür, meine Herren. Inspektor, bleiben Sie dicht bei mir und halten Sie die Handschellen bereit. Ich spreche zuerst.
Wir warteten. Es waren nur wenige Minuten. Dann öffnete sich die Tür und der Mann trat ein. Im selben Augenblick war Holmes vor ihm, die Pistole erhoben. Inspektor Martin war ebenso schnell. Noch ehe Slaney begriff, dass man ihn überwältigte, schlossen sich die Handschellen um seine Handgelenke. Er starrte uns einen nach dem anderen an, mit schwarzen Augen, in denen der Zorn aufblitzte. Dann brach ein bitteres Lachen aus ihm heraus.
»Nun, meine Herren, diesmal waren Sie schneller als ich. Ich sehe schon, ich bin an härtere Gegner geraten, als ich erwartet hatte.«
»Aber ich kam auf eine Nachricht von Mrs. Hilton Cubitt. Wenn das Ihre Falle war, schön. Nur erzählen Sie mir nicht, Elsie habe dabei mitgespielt.«
»Mrs. Cubitt ist schwer verletzt. Sie liegt im Sterben.«
Slaney stieß einen heiseren Laut aus. Sein Gesicht verlor plötzlich jede Härte.
»Nein, nein, das stimmt nicht. Er wurde getroffen, nicht Sie.« Elsie sollte nichts geschehen.
Ja, ich habe ihr gedroht. Gott verzeih mir, ja. Aber ich hätte ihr nie wehgetan, niemals.
Sie wurde neben ihrem toten Mann gefunden, schwer verwundet.
Slaney sank auf das Sofa. Die gefesselten Hände legte er vor sein Gesicht und eine Zeit lang brachte er kein Wort hervor. Als er schließlich wieder aufsah, war der erste Schrecken aus seinem Gesicht gewichen. Was blieb, war härter und gefährlicher.
»Ich habe nichts zu verbergen, meine Herren. Wenn ich Hilton Cubitt erschossen habe, dann nur, weil er zuerst auf mich schoss. Das war kein Mord. Aber wenn Sie glauben, ich hätte Elsie verletzt, dann kennen Sie weder Sie noch mich.«
»Mrs. Cubitt hat sich von Ihnen gelöst, Mr. Slaney. Sie verließ Amerika, weil sie ein anderes Leben wollte. In England fand sie es, an der Seite eines ehrenhaften Mannes, der ihr vertraute. Sie aber ließen sie nicht frei. Sie folgten ihr, bedrohten sie und zwangen sie in eine Lage, aus der sie keinen Ausweg mehr sah. Hilton Cubitt ist tot. Mrs. Cubitt ringt mit dem Leben. Das ist ihr Anteil an dieser Sache. Und dafür werden sie sich vor dem Gesetz verantworten.«
»Wenn Elsie stirbt, ist mir gleich, was aus mir wird.«
Dann fiel sein Blick auf das zerknitterte Papier zwischen seinen gefesselten Händen. Die Nachricht, der er bis hierher gefolgt war. Für einen Moment wich die Verzweiflung aus seinem Gesicht und Misstrauen trat an ihre Stelle.
»Wer hat das geschrieben?«
»Ich war das, um Sie hierher zu bringen.«
»Sie? Das ist unmöglich. Diese Schrift kannten nur meine Leute.«
»Offenbar nicht gut genug.«
»Sie haben sie entziffert?«
»Entziffert und benutzt.« »Und nun hören Sie mir zu, Mr. Slaney. In wenigen Minuten wird man Sie nach Norwich bringen. Bis dahin können Sie noch etwas für Mrs. Cubitt tun.«
»Und was wäre das?«
»Auf Mrs. Cubitt liegt der Verdacht, ihren Mann erschossen zu haben. Ihre eigenen Botschaften beweisen, dass dieser Verdacht falsch ist. Wenn Ihnen noch irgendetwas an ihr liegt, dann sagen Sie aus. Stellen Sie klar, dass sie mit Hilton Cubitts Tod nichts zu tun hatte.«
Slaney schwieg. Sein Trotz war nicht verschwunden, doch die Nachricht von Elsies Verwundung hatte ihn sichtbar getroffen. Die Härte blieb in seinem Gesicht, aber sie hielt nicht mehr alles zurück. Zum ersten Mal sah ich, dass er begriff, wohin seine Drohungen geführt hatten.
»Mr. Slaney, was Sie jetzt sagen, wird zu Protokoll genommen.«
»Dann schreiben Sie mit. Ich habe nichts mehr zu verbergen.«
Er hob den Kopf. Anfangs kamen die Worte schwer. Doch nach und nach entstand vor uns das Bild jener Vergangenheit, vor der Elsie Cubitt so verzweifelt geflohen war. Elsie Patrick und Abe Slaney kannten einander seit ihrer Kindheit. Ihr Vater hatte in Chicago Macht besessen. Nicht in der ehrbaren Gesellschaft, sondern in jenem dunklen Kreis, zu dem auch Slaney gehörte. Aus diesem Kreis stammte auch die alte Zeichenschrift. Harmlos für jeden, der sie nicht verstand. Eindeutig für jene, die den Schlüssel kannten. Elsie war in dieser Welt aufgewachsen, doch sie gehörte ihr nie wirklich an. Sobald sie konnte und genug eigenes Geld besaß, verließ sie Amerika. In London hoffte sie, ein Leben zu beginnen, das nichts mehr mit ihrer Vergangenheit zu tun hatte.
»Sie war mir versprochen. Damals glaubte ich das jedenfalls. Aber sie sah, was aus mir geworden war. Danach wollte sie nichts mehr von mir wissen.«
Lange blieb Elsies neues Leben vor Slaney verborgen. Erst nach ihrer Heirat mit Hilton Cubitt fand er heraus, wo sie lebte. Zunächst schrieb er ihr. Als keine Antwort kam, folgte er ihr nach England und nahm auf Eridges Farm Quartier. Nah genug, um Ridingthorpe Manor bei Nacht zu erreichen und abgelegen genug, um nicht sofort aufzufallen.
Doch auch seine Briefe blieben ohne Antwort.
Da griff Slaney zu jener alten Zeichenschrift, die nur Elsie verstehen konnte. Was zunächst wie eine Aufforderung begann, wurde mit jeder neuen Botschaft drängender. Die Zeichen erschienen am Haus, im Garten, dort, wo Hilton Cubitt sie früher oder später finden musste. Und schließlich waren es keine Bitten mehr, sondern Drohungen.
»Einmal antwortete sie mir. Nur ein Wort hatte sie geschrieben. Niemals. Danach verlor ich die Beherrschung.«
Doch Slaney gab nicht auf. Seine Botschaften wurden drängender. Und Elsie musste erkennen, dass er nicht verschwinden würde. Schließlich schrieb sie ihm ein weiteres Mal, nicht weil sie nachgab, sondern weil sie weiteres Unheil verhindern wollte. Sie bat ihn, fortzugehen. Hilton Cubitt sollte nicht erfahren, wer Slaney war und weshalb er sie verfolgte. Es hätte ihm das Herz gebrochen. Wenn Slaney danach verschwand und sie in Frieden ließ, wollte sie in der Nacht ans Fenster kommen und ein letztes Mal mit ihm sprechen. Sie erschien, wie es verabredet war, doch nicht, um mit ihm zu fliehen. Sie brachte Geld mit, als letzten Versuch, ihn aus ihrem Leben zu drängen.
Da packte mich die Wut. Ich begriff nur, dass sie mich loswerden wollte. Also griff ich nach ihr. Ich wollte sie festhalten, sie mit mir nehmen, koste es, was es wolle.
In diesem Moment stürzte Hilton Cubitt ins Zimmer, den Revolver in der Hand. Er sah Slaney am Fenster, sah, wie er Elsie festhielt und schoss.
Er verfehlte mich nur knapp. Ich zückte sofort meine Waffe und schoss. Cubitt fiel. Danach rannte ich durch den Garten davon und hörte hinter mir nur noch das Fenster zufallen.
Mehr konnte Slaney über die letzten Minuten jener Nacht nicht sagen. Als er durch den Garten floh, wusste er nur, dass Hilton Cubitt gefallen war. Was danach im Arbeitszimmer geschah, dass Elsie die Waffe gegen sich selbst richtete, erfuhr er erst jetzt durch Holmes. Danach war es still im Raum. Draußen hielt inzwischen eine Kutsche vor dem Haus. Zwei uniformierte Beamte warteten, um den Gefangenen nach Norwich zu bringen. Inspektor Martin erhob sich langsam und legte Slaney die Hand auf die Schulter.
»Es ist Zeit, Mr. Slaney.«
»Kann ich Elsie noch einmal sehen?«
»Nein, sie ist nicht bei Bewusstsein. Mr. Holmes, sollte ich je wieder einen Fall von solcher Bedeutung haben, hoffe ich, Sie an meiner Seite zu wissen.«
Slaney erwiderte nichts weiter. Der Inspektor gab den Beamten ein Zeichen und kurz darauf wurde er abgeführt. Wir traten ans Fenster und sahen, wie die Kutsche langsam den Kiesweg hinabfuhr. Die Räder knirschten über den Boden, dann verschwand sie zwischen den Bäumen. Für eine Weile blieb niemand im Raum zurück als Holmes, Inspektor Martin und ich. Als ich mich vom Fenster abwandte, fiel mein Blick auf das zerknitterte Blatt, das noch immer auf dem Tisch lag. Es wirkte klein und unscheinbar, kaum mehr als ein Stück Papier. Und doch war Slaney genau dieser Botschaft gefolgt, bis in das Haus, in dem sein Verhängnis auf ihn wartete. Holmes nahm das Blatt, strich es zwischen den Fingern glatt und betrachtete ein letztes Mal die kleinen Figuren. Dann sagte er leise, beinahe mehr zu sich selbst als zu uns.
»Dieselben Zeichen, die so viel Unheil angekündigt hatten, haben ihn am Ende zu uns geführt.«
So endete der Fall dort, wo auch die Tragödie ihren Lauf genommen hatte. Auf Ridingthorpe Manor. Hilton Cubitt hatte seiner Frau vertraut, obwohl er ihre Angst nicht verstand. Elsie hatte geschwiegen, weil sie ihn vor ihrer Vergangenheit schützen wollte. Und Abe Slaney hatte zu spät begriffen, dass eine Liebe, die den anderen besitzen will, nur Unheil hervorbringt. Slaney wurde später in Norwich zum Tode verurteilt. Doch weil Hilton Cubitt den ersten Schuss abgegeben hatte, wurde das Urteil gemildert. Slaney entging dem Galgen. Stattdessen musste er eine schwere Haftstrafe verbüßen. Von Mrs. Cubitt hörte ich später, dass sie sich vollständig von ihren Verletzungen erholte. Sie heiratete nie wieder. Sie blieb auf dem Anwesen ihres Mannes, verwaltete seinen Besitz und widmete sich der Fürsorge für die Armen. Vielleicht fand sie darin schließlich eine Form von Frieden.
Jetzt wissen wir also, was hinter diesen seltsamen Strichmännchen steckte. Und es ist schon erstaunlich, wie schnell Holmes das herausgefunden hat.
Ja. Wo andere wahrscheinlich nur ein paar Kritzeleien gesehen hätten, will Holmes unbedingt wissen, was dahinter steckt. Warum tauchen diese Figuren immer wieder auf? Und warum hat Elsie solche Angst vor ihnen?
Für ihn ist das von Anfang an eine Sprache und nicht einfach irgendeine Kritzelei.
Und dafür nutzt Holmes tatsächlich eine anerkannte Ermittlungsmethode. Die Häufigkeitsanalyse. Er schaut, welches Zeichen besonders oft vorkommt. Weil das E im Englischen der häufigste Buchstabe ist, vermutet er, dass dieses Zeichen dafür steht und findet so den ersten Zugang zum Code.
Vielleicht mochte Doyle diesen Fall deshalb so gern. Später setzt er ihn sogar auf Platz 3 seiner liebsten Holmes-Geschichten.
Und am Tatort ist Holmes genauso gründlich. Die erste Erklärung klingt zwar schlüssig, aber sobald ein Detail nicht dazu passt, schaut er noch einmal genauer hin.
Denn eine gute Vermutung ist eben noch kein Beweis.
Genau. Erst wenn wirklich alle Spuren zusammenpassen, gibt Holmes sich damit zufrieden.
Und dann dreht er das Ganze sogar noch um. Erst benutzt Laney die Zeichen, um Elsie Angst zu machen. Sobald Holmes den Code versteht, nimmt er ihm dieses Mittel aus der Hand.
Er schreibt ihm die Nachricht und der läuft prompt in seine Falle. Aus Slaneys Drohung wird am Ende also Holmes' Falle. Und trotzdem bleibt am Ende ein ziemlich bitteres Gefühl. Holmes findet den Täter und rettet Elsie. Aber für Hilton Cubitt kommt er zu spät.
Der Fall ist gelöst. Aber was geschehen ist, lässt sich nicht mehr rückgängig machen.
In der nächsten Folge bemerkt eine junge Frau, dass ihr auf dem Weg zum Bahnhof immer wieder jemand folgt. Der Unbekannte hält Abstand, doch er taucht jedes Mal wieder auf.
Was es damit auf sich hat, erfahren wir nächste Woche bei Crime Tales – Verbrechen im Nebel.